Also nochmal zu dem Aufsatz. Das ist der erste Abschnitt. Bildung ist Bildung des Menschen zum Menschsein. Also klar war mir dieser Vergleich mit der Rose, primär halt, dass der Kern darin liegt, dass an sich die Blume zu allem werden kann und dass dann bestimmte Sachen entscheiden, okay, das wird eine Rose und keine, was weiß ich, eine Geranie. In Bezug zum Menschen beziehungsweise zur Bildung war mir nicht ganz klar. Ich zitiere mal den Satz. Da geht es um Identität. Die Identität eines Wesens muss aktiv gesetzt werden gegen ein Spektrum alternativer Möglichkeiten in ihm selbst und störende Einflüsse von außen mit diesem aktiv gesetzt werden. Also klar, dass in mir selbst was ist, was mich oder was meine Identität heranbildet und Einflüsse von außen, also dieser kulturelle Prozess oder das gesellschaftliche, das verbinde ich damit. Aber dieses aktiv gesetzt werden, wo kommt das her? Also was heißt aktiv gesetzt werden?
Aktiv gesetzt werden heißt überhaupt sein. Also ich mache das gerne auch am Beispiel von so ganz unbelebten Sachen wie zum Beispiel einem Granit. Woraus besteht der Granit? Ich rede immer auch gerne vom Granit, weil Goethe einen sehr wichtigen, zentralen Aufsatz über den Granit geschrieben hat, der sehr viele Horizonte auch aufzeigt. Also der Granit, was macht den Granit zum Granit? Ursprünglich auf der Ebene dessen, was wir heute basale Realität nennen, ist der Granit nichts anderes als wir und als die Rose, nämlich er besteht aus Protonen, Neutronen, Elektronen. Das ist die basale Realität. Und wenn Sie jetzt sich fragen, wie wird eigentlich aus Protonen, Neutronen, Elektronen unsere konkrete Welt? Dann ist die Antwort nur durch unterschiedliche quantitative Konfigurationen. Also wenn ein Atom ein oder zwei Protonen mehr oder weniger hat, dann wird es vom Wasserstoff zu einem Sauerstoffatom oder umgekehrt. Das Entscheidende ist aber, dass dieses Hinzutreten von ein oder zwei elementaren Teilchen der Basalrealität zu völlig neuen chemischen Eigenschaften führt. Zu dem, was man also die emergenten Eigenschaften nennt. Das heißt, alles, was wir an Wirklichkeit erleben, also Sauerstoffatome, Granitsteine, Goldstücke, Elefanten, Menschengehirne, was immer, alles das sind eigentlich auf der materialen Ebene nichts anderes als Protonen, Neutronen, Elektronen. Selbst unsere Träume übrigens sind auf der materialen Ebene gewissermaßen kodiert in dem, was Protonen, Neutronen, Elektronen an neuronalen Aktivitäten in unserem Gehirn produzieren. Auf der materialen Ebene. Das aber, was die Dinge voneinander unterscheidbar macht, was ihnen ihr jeweils eigenes Sein gibt, ist die Form, in der sie zusammenhalten. Nun können aber die Protonen, Neutronen und Elektronen offensichtlich in all diesen Formen zusammenhalten. Und auf der ganz elementaren Ebene herrscht eine unwahrscheinliche Instabilität. Wir wissen nicht, wohin das Elektron im nächsten Augenblick sausen wird, nicht? Einstein hat das ja seinerzeit so formuliert, dass er sagt, ihm sei diese Vorstellung einfach unbehaglich, dass das Elektron selber entscheiden könne, wohin es im nächsten Augenblick sich bewege. Aber der Physiker kann es nicht vorhersagen. Also die basale Realität ist eine Ebene genereller Instabilität. Diese Instabilität, die muss überwunden werden, damit Dinge entstehen, wie zum Beispiel ein Wasserstoffatom oder noch komplexer ein Granit. Die Überwindung dieser Instabilität zur Stabilität muss dann aber eine dauerhafte werden, weil sonst würde der Granit im nächsten Augenblick ja wieder zerfallen in der Instabilität. Und aus diesem Grund sage ich, ist der passivst seit Millionen Jahren im Gebirge liegende Granit hochaktiv, weil er in jedem Augenblick die in seinen Protonen, Neutronen, Elektronen physikalisch immer gegebene und präsente Instabilität überwinden muss, präsent überwinden muss und sich sozusagen selbst in der Granitform erhalten muss. Das ist übrigens eine Idee, die in der Philosophie vor allem von Platon, Leibniz und dann im 20. Jahrhundert von Whitehead, wieder sozusagen, ja, von Whitehead wurde sie gewissermaßen wieder entdeckt. Also Sein ist für mich nicht nur bei tätigen Wesen wie Menschen und Pferden, die laufen, etwas Aktives, sondern Sein als solches ist aktiv. Es ist das Ausbilden und Beibehalten der eigenen Daseinsgestalt. Und in diesem Sinne ist auch der Granit etwas Aktives und ein sich setzendes Wesen. Natürlich nicht sich willkürlich setzen, sondern das ist seine Natur. Er ist, wenn Sie so wollen, etwas technisch gesprochen, er ist das Programm zur Aufrechterhaltung von Granitstruktur. Die Rose ist das Programm zur Aufrechterhaltung von Rosenstruktur in diesem Wirbel von Protonen, Neutronen und Elektronen. Hat das mit Ihrer Frage zu tun?
Ja, ja, das ist mir jetzt auch also anhand des Granitbeispiels doch klar geworden, ja. Dann habe ich noch eine Frage, auch zum Aufsatz, zu dem Abschnitt Bildung ist transzientisch.
Transzientisch, ja.
Genau, Verzeihung. Genau, und zwar dieser Satz, der Mensch würde über keine Freiheit des Wertens, also Wertens, verfügen. Was ist damit gemeint? Also, es, ja.
Dass der Mensch keine Freiheit des Wertens hat, das drückt eigentlich nur meine Überzeugung aus, dass Werte etwas Objektives sind. Werte sind nicht das, was wir willkürlich setzen. Also ich bringe Sie mal gerne an dem Beispiel, das haben Sie vermutlich auch irgendwo gelesen, in meinem Buch oder in den Aufsätzen oder wo immer. Eltern haben nicht die Freiheit, ihre Kinder nicht zu lieben, wenn sie nicht krank oder verrückt oder sonst was sind. Nicht? Wenn sie eigene Kinder haben, dann stehen sie nicht vor den Kindern und sagen, naja, eigentlich sind das wertneutrale Materiekonglomerate und jetzt überlege ich mir, welche Wertung ich ihnen zuschreibe, liebenswürdig oder ablehnungswürdig. Nein, sondern sie erleben die Kinder als liebenswürdig. Dieses etwas Erleben als hat Hans Jonas schön ausgedrückt, indem er sagte, das Sein zeigt uns nicht nur, was es ist, sondern auch, was wir ihm schuldig sind. Das wäre natürlich eine explizite Frontstellung, wenn Sie so wollen, gegen David Hume, der gesagt hat, vom Sein führt kein Weg zum Sollen. Ich würde dagegen behaupten, mit Hans Jonas, das Sein ist ein Sollen. Übrigens sieht man gerade wieder am Granit. Wenn der Granit nicht das Sollen wäre, Granit zu bleiben, dann würden wir damit rechnen müssen, dass er jeden Augenblick in die elementarteilchengemäße Instabilität wieder zerfällt. Aber wenn wir davon wirklich überzeugt wären, dann würden wir uns natürlich in kein Haus mehr setzen, das aus Stein gebaut ist, weil wir ja ernsthaft damit rechnen würden, dass in jedem Augenblick die Atome sich zersetzen im Erdgeschoss und das ganze Obergeschoss uns auf den Kopf fällt. Also lebenspraktisch sind wir natürlich auch davon überzeugt, dass es so etwas wie ein objektives Sollen im Sein gibt. Nur theoretisch reden wir da oft anders, natürlich meist aus Herrschaftsinteresse. Wenn es nichts gibt, worum es dem Baum, worum es den Tieren selber geht, dann brauchen wir keine Rücksicht darauf nehmen. Wenn nur wir diejenigen sind, die Zwecke haben und der Rest der Welt, die anderen Wesen in der Welt, alles nur mehr oder weniger so Dinge von der Art von Ziegelsteinen sind, mit denen wir irgendwas machen können. Wenn die Dinge in der Welt von sich her selber nichts wollen, dann haben wir kein Problem, mit ihnen umzugehen. Descartes ging so weit zu sagen, wenn ein Tier schreit, weil wir dem Hund zum Beispiel auf den Schwanz treten, dann jault er. Ist Descartes so weit gegangen zu sagen, einen Innenaspekt hat nur der Mensch. Der Hund, der empfindet keinen Schmerz. Das ist nur wie das Quietschen einer schlecht geölten Maschine, wenn der Hund jault. Sie sehen, worauf das rausläuft. Ich bestreite den Innenaspekt der Wesen. Ich bestreite, dass es so etwas wie eine autarke, Dynamik, ein autarkes Aussein auf etwas in den Wesen außer mir gibt und damit stehen sie meinem rücksichtslosen Zugriff offen. Sobald ich aber, wie das die Alten konnten, einen Baum als ein Wesen verstehe, das sozusagen seinen eigenen immanenten Zweck hat, den Zweck, als dieser Baum zu leben, wie wir heute sagen würden, artgerecht zu leben, also selber einen bestimmten Daseinszweck zu haben. Wie Goethe sagt, Zweck sein selbst ist jedes Tier. Es geht jedem Tier und übrigens jedem Wesen um sich selbst. Wenn ich das einmal akzeptiere, dass sozusagen jedes Wesen eine innere Dynamik hat und insofern, Schopenhauer hat das groß zum Programm gemacht, insofern, wenn jedes Wesen ein Willensphänomen ist, wenn in jedem Wesen sich so etwas wie ein bestimmter Wille zu einem bestimmten Dasein ausdrückt, dann kann ich nicht mehr so einfach darüber hinweggehen. Und aus diesem Grund behaupte ich, Ethik ist in der Wurzel animistisch. Das heißt, Ethik schreibt, muss dem, worauf sie Rücksicht nehmen zu müssen, überzeugt ist, dem muss Ethik so etwas wie eine eigene innere Tendenz, ein eigenes inneres Aussein auf etwas zuschreiben, weil sonst nichts da ist, worauf man Rücksicht nehmen müsste. Auf einen Ziegelstein brauche ich so gesehen keine Rücksicht nehmen, dem ist es egal, ob er in einem Kirchturm oder in einer Schule verbaut wird oder in einem Atombunker. Dem Baum ist es nicht egal, ob er zum Licht hinwachsen kann oder nicht. Wenn ich ihm das Licht abschneide, dann stirbt er. In diesem Sinne also haben wir und haben auch die Bäume keine Freiheit zu werten. Ist das in etwa für Sie so nachvollziehbar oder Sie können gerne nachhaken? Also.
Ich müsste da jetzt länger noch mal drüber nachdenken, aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich denke, dass das schon ganz klar wird, ja. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar Bildung hat mehr mit einem Sakrament zu tun als mit einer Technik. Da ging es darum, dass innerhalb des menschlichen Selbst ein anderes oder das andere Selbst existiert, nämlich der Weltprozess. Das habe ich so verstanden. Was nicht klar war, es werden immer wieder diese autarken oder unbewussten Kräfte oder Mächte genannt. Die haben Sie eben schon erwähnt. Können Sie da nochmal erläutern? Also diese Kräfte, ich will auf diese Kräfte hinaus.
Ja, ja. Die Frage, die dahinter steht, ist letztlich die der Ontologie. Was ist überhaupt Wirklichkeit? Was sind die wirklichen Dinge? Das führt eigentlich ins Zentrum der ganzen Problematik und auch übrigens in das Zentrum des Verständnisses dessen, warum Rationalität mit Wissenschaft, Kunst und Religion mit diesen drei Dingen zu tun haben muss. Wenn ich das ganz kurz thesenförmig nur, ohne das jetzt im Einzelnen zu erläutern, zusammenfassen darf, dann scheint mir, müssen wir davon ausgehen, dass die Wirklichkeit sozusagen drei Dimensionen, drei Schichten aufweist. Und die entsprechen jeweils Wissenschaft, Kunst und Religion. Die insofern Vernunftinstrumente für jeweils eine dieser Schichten sind. Die erste Schicht ist das, was ich vorhin schon den Außenaspekt genannt habe. Der Außenaspekt, das ist zum Beispiel, wenn es blitzt und donnert beim Gewitter, das, was Sie sehen, was Sie hören. Sie können also den Donner in Dezibel messen, Sie können vielleicht die Helligkeit des Blitzes berechnen, Sie können die Magnetfelder, die durch den Blitz induziert werden, die können Sie von irgendwelchen Instrumenten registrieren lassen. Das alles kann man machen, das ist der Außenaspekt. Nicht? Wir betrachten den Blitz und den Donner von außen. Das ist das, was der Lateiner Tempestas nennt, das Unwetter. Nun ist es aber so, dass dieses Unwetter nicht nur solche äußeren Auswirkungen hat, sondern das Unwetter hat auch Auswirkungen im Innenaspekt. Nicht nur bei uns Menschen, auch bei Tieren. Wir haben Angst. Wir jetzt heute so nicht mehr bei den bei uns auftretenden Gewittern. Aber wenn wir in einer etwas unberührteren Natur sind, vielleicht im Hochgebirge oder irgendwo auf dem Meer. Und wenn wir da mal ein elementares Gewitter erleben, dann ist das vielleicht eher nachvollziehbar, warum Menschen immer vor dem Gewitter Angst hatten, warum Tiere sich verziehen vor Angst, wenn ein Gewitter heftig genug auftritt. Was hat es mit dieser psychischen Äußerung auf sich? Ich denke, das ist eine Äußerung des Gewitters selbst. Es ist nicht so, dass wir dem wertneutral auftretenden Gewitter sozusagen die Farbe jetzt andichten, es macht Angst. Sondern ich denke, es gehört zur Natur des Gewitters, den Menschen Angst zu machen. Und es gehört zur Natur des Gewitters offensichtlich auf stabile Weise, nicht nur den Menschen, allen empfindenden Wesen, Angst zu machen. Insofern meine ich, hat das Gewitter eine kommunikative Bedeutung. Und diese kommunikative Bedeutung, das heißt, die auf der Ebene unseres psychischen Verstehens uns etwas mitteilt, dafür hat speziell die Kunst, der Künstler, ein Sensorium. Der Künstler versteht sozusagen durch seine empathischen Fähigkeiten, sich in das Innere der Dinge zu versetzen und zu erspüren, was diese Dinge für eine, von sich, von ihnen selbst her, für eine kommunikative Bedeutung haben, also anders gesagt, was die Dinge uns sagen wollen. Der Künstler artikuliert, was die Dinge ihm sagen. Und das in einem realen Sinn gemeint, nicht? Eine nicht-verbale Kommunikation. Aber wenn Sie mit Ihrem Freund spazieren gehen, kommunizieren Sie auch, ohne dass es der Worte bedarf, nicht? Sie verstehen, Sie wissen, worum es ihm gerade geht, worum es Ihnen geht. Und irgendwann passieren da immer dann kommunikative Prozesse, ohne dass ein Wort fällt. Ich denke, so etwas passiert im Kontakt des Künstlers mit der Welt. Das ist das, was der Römer dann nennen würde, Jupiter tonans. Das heißt, im Gewitter haben wir nicht nur den Außenaspekt, dass es kracht und blitzt, sondern wir haben einen Innenaspekt, das Gewitter sagt uns etwas. Es ist etwas Subjektanaloges, deswegen Jupiter, nicht als anthropomorphe Gestalt. Es ist etwas Subjektanaloges, was sich in diesem Gewitter ausdrückt. Nun, der Innenaspekt der Wirklichkeit, für den die Kunst ein spezifisches Sensorium hat. Und dann gibt es in der Menschheitsgeschichte immer die große Überlieferung, dass es noch eine dritte Schicht gäbe, nämlich dass über das hinaus, was sich im Außenaspekt an Innenaspekt schon äußert, dass es darüber hinaus noch Tieferes in diesem Innenaspekt gäbe. Wenn Sie ein menschliches Gesicht zum Beispiel im Außenaspekt betrachten, dann müssten Sie sagen, die Lippen sind in einer bestimmten Weise zurückgezogen, die Muskeln sind in einer bestimmten Weise verzerrt, die Augen stehen in einem bestimmten Winkel. Das wäre die Beschreibung des Außenaspekts. Die Beschreibung des Innenaspekts wäre, der freut sich, der hat eine Mordswut, der ist stocksauer. Das heißt, der Außenaspekt erschöpft sich nicht in seiner physiologischen Beschreibung, sondern dieser Außenaspekt in seiner physiologischen Gestalt deutet auf einen Ausdruckswert hin, der aus dem Inneren dieses Wesens kommt. Der Künstler empfindet diesen Ausdruckswert an den außermenschlichen Wesen auch, zum Beispiel am Gewitter oder am Mond oder was immer. Und jetzt kommt diese dritte Schicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben also einen solchen Menschen, der mit wutverzerrtem Gesicht an der Straßenecke steht, Ihr Freund, und Sie kommen hin und sagen, was ist denn los? Und dann sagt er, ich habe mich gerade furchtbar geärgert, weil mich hier der Motorradfahrer, der davon noch fährt, gerade fast über den Haufen gefahren hätte. Soweit drückt sich das ja in seinem Außenaspekt, dieser Innenaspekt aus. Und jetzt fährt er fort und sagt zu Ihnen, aber eigentlich ganz tief drin freue ich mich, denn ich bin gerade auf dem Weg, treffe meine Familie, dann gehen wir zum Italiener und anschließend fliegen wir in Urlaub. Da kommt jetzt plötzlich eine Schicht, eine innere, intentionale Schicht dieser Subjektivität zum Ausdruck, die sich auch im kommunikativen Aspekt des Außenaspekts nicht zum Ausdruck bringt, über die Sie nur informiert werden können durch eine Wortoffenbarung, durch den, der Träger dieser tiefen Dimension ist. Und das ist genau der Punkt, den die Religion beansprucht. Eine solche Tiefendimension, in der sich die Agenzien, die hinter den uns begegnenden Weltphänomenen als Willenssubjekte letztlich stehen, deren Botschaften zu überliefern. Das wäre das, was die Römer dann den Aius Locutius nennen oder den Jupiter Stator, wo Jupiter nicht nur donnert, sondern wo er über den Donner hinaus zu den Römern sagt, jetzt bleibt endlich stehen und lauft vor den Sabinern nicht weiter davon. Den Tempel können Sie übrigens, wenn Sie nach Rom kommen, heute noch sehen. Direkt neben dem Titusbogen, wenn man vom Kolosseum ins Forum Romanum hineingehen will, stehen heute noch die Ruinen dieses Tempels für den Jupiter Stator. Jetzt komme ich nochmal zurück auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist so eine der Fragen, die mich seit meiner Kindheit beschäftigen, nicht? Mit welchem Recht kann ein Philosoph oder ein vernünftiger Mensch überhaupt sagen, nur weil zu mir Jupiter Stator nicht gesprochen hat, halte ich es für Unsinn, dass die Römer ihm einen Tempel gebaut haben? Müsste man nicht als Philosoph und als vernünftiger Mensch vielmehr sich fragen, wie muss ich denn die Wirklichkeit denken, dass ich auch die Bekundungen der Wirklichkeitserfahrung, wie sie also bei Romulus oder überhaupt bei religiösen Menschen vorliegen, dass ich die auch in den Wirklichkeitsbegriff mit hineinbringe, allerdings so, dass ich sie nicht gegen den wissenschaftlichen Aspekt ausspielen muss, sondern dass ich sozusagen eine Ebene finde, in der das, was die Wissenschaft, was die Kunst und was die Religion an Wirklichkeit wahrnehmen, als eine oder als in einer gemeinsamen Wurzel begründete Manifestationsweise erscheint. Das wäre, meine ich, die eigentliche Aufgabe der Ontologie. Da können wir jetzt nicht sehr ausführlich weiter darauf eingehen. Aber das ist sozusagen der Punkt, um den es geht. Und das ist die Frage, also für die Bildung. Ganz einfach ergibt sich dann daraus, Bildung hätte einfach die Aufgabe, den Menschen zu sensibilisieren oder die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen zu kultivieren, nicht nur für Wissenschaft und nicht nur für Kunst und nicht nur für Religion, sondern Wahrnehmungsfähigkeit zu kultivieren für diese drei Rationalitätssphären als jeweils authentischer Weisen der Selbstbekundung des Wirklichen. Also ich habe jetzt etwas weiter ausgeholt, aber vielleicht hat das ja trotzdem für Ihre Frage einen gewissen Klärungseffekt. Wenn nicht, dann bitte ziehen Sie mich einfach wieder auf den Punkt, der Sie eigentlich interessiert.